Hallo und herzlich willkommen beim Aktivplus-Podcast. Mein Name ist Sabrina Henrich vom Aktivplus e.V. Im Rahmen des digitalen Energiesommers 2020 sprechen wir heute mit Ina und Gunther Laux von Laux Architekten in München. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung. Wir freuen uns, dass ihr euch für den Rosenstein interessiert.
Ja, hallo zusammen.
Zudem begrüße ich Elisabeth Endres an meiner Seite. Sie ist Vorstand im Aktivplus e.V. und wird das heutige Interview führen. Auch an dich, Elli, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Sabrina. Danke auch für die Organisation und dass du uns hier heute begleitest.
In unserem heutigen Podcast geht es unter anderem um den Wettbewerb für das neue Rosensteinquartier in Stuttgart.
Ich möchte ganz kurz zu Beginn was zum Wettbewerb sagen, wobei Laux Architekten dort natürlich viel präziser sind. Aus Sicht des Aktiv Plus ist der Städtebau eine der wichtigsten Themen, die wir in Zukunft, an denen wir angreifen müssen, denke ich, um über nachhaltige Entwicklung nachzudenken und nicht nur in der Systemgrenze Gebäude. Und Rosensteinquartier war für uns einfach, wir dürften mitarbeiten, eben im Team von Ina und Gunther Laux, ein ganz tolles Projekt im Büro Hausladen, wo wir zeigen konnten, dass ein interdisziplinärer Prozess aus meiner Sicht gesehen, aber da kommen wir später noch dazu, sehr andere vielleicht städtebauliche Antworten auch bietet. Und deswegen ja, ist einer der größten und doch, glaube ich, mit großem Leuchtturmcharakter Wettbewerbe, an dem wir mitarbeiten dürften, war es auch da mir sehr wichtig, den in diesem Kontext der Energietage etwas genauer zu erläutern. Ich würde jetzt anfangen mit der ersten Frage, weil ich denke, wir kommen noch so ein bisschen zum Inhalt des Quartiers Rosenstein in Stuttgart. Der Wettbewerb, Gunther und Ina, ihr habt teilgenommen. Ging es darum, am ehemaligen Gleisgelände, dort wo jetzt Stuttgart 21 entsteht, was ja ein tief gegründetes Gleisbett kriegt, ein neues Quartier zu entwickeln. Also das, was jeder kennt, wenn man nach Stuttgart zum Kopfbahnhof Rhein fährt, wird es in Zukunft ja so als Stadteinfahrt nicht mehr geben. Ich denke, man kennt genau diese Häuser, die Abfolge, die Weinberge, wenn man reinfährt. Und an dieser Stelle soll in Zukunft Leben, urbanes Leben herrschen. Die Gleise, die jetzt doch trennend sind, fallen unter die Erde. Und was bedeutet es für euch, für Stuttgart, so ein Quartier an der Stelle zu planen?
Ja, aufgelassene Bahnareale nennt man ja klassischerweise Konversionsgebiete oder Konversionsareale. Wir haben das jetzt in dem Zusammenhang gar nicht mal als ein Konversionsareal begriffen, sondern haben das immer die Transformation genannt, weil das ja gar nicht mal so sehr um eine Arrondierung geht oder überhaupt um ein Quartier, sondern allein die schiere Größe von, es waren ja 85 Hektar, die da zu überplanen waren, zeigt ja, dass die Gesamtstadt sich komplett neu ausrichtet. Also das heißt, der Bahnhof wird ja viel mehr das Zentrum auch bilden und die Quartiere werden sich nicht nur in die eine Richtung entwickeln, sondern eben auch in die andere Richtung. Insofern wird jetzt hier quasi im Rosenstein-Areal ein neuer Stadtteil entstehen. 15.000 Einwohner, jede Menge Arbeitsplätze, 7 Schulen, 19 Kitas habe ich mal rausgesucht und natürlich jede Menge Kultur und Freizeit. Und was man nicht vergessen darf, kommt natürlich auch noch eine Parkerweiterung hinzu von insgesamt 23 Hektar.
Was waren für euch nach der Lektüre der Auslobung, glaube ich, kann man an der Stelle sagen, auch sehr gut formuliert war und Freude gemacht hat zu lesen, aber für diesen speziellen Standort die größten Herausforderungen? Es ist der Zuschnitt. Ich meine, Gleise haben so ihre eigene, da geht's wahrscheinlich ging es nicht um Gestaltung damals, die spezielle Form. Oder ist es die Nachbarschaft? Man bringt dort ja auch dann Verbindungen in ganz früher abgehakte Quartiere oder die doch große Nutzungsmischung, die du eben schon angesprochen hast, Gunther.
Also ich glaube, da kann man eindeutig sagen, für uns war die größte Herausforderung an dem Standort war die Topografie. Denn interessanterweise ist ja dieses Gleisfeld eine Aufschüttung. Das heißt, es war eine künstliche Topografie, die sehr viel höher liegt als der Schlossgarten nebendran. Das heißt, es gibt so eine Hangkante entlang des Schlossgartens. Und die Grundsatzfrage, mit der sich alle Wettbewerbsteilnehmer beschäftigt haben und die auch die Stuttgarter total umtreibt, ist die Frage, soll man diese künstliche Topografie wieder entfernen und das Urgelände wieder herausarbeiten oder lässt man sie? Wir waren die Arbeit mit dem zweiten Preis und haben uns für das Lassen dieser Topografie entschieden. Das heißt, wir haben sie als ein großes Artefakt aufgefasst. Und genau an dieser Kante, an dieser Hangkante, haben wir eine Achse aufgezogen, die zurückgeht auf die ersten Bahngleise und letztendlich den Hauptbahnhof mit dem Schloss Rosenstein, dem Namensgeber dieses Wettbewerbs, verbindet. Und darüber hinaus dann auch nach Cannstatt. Diese Achse war bei uns eigentlich das tragende Element dieses Entwurfs. Und sie ist einerseits Mobilitätsachse für alternative Mobilität. Also das heißt, an der schönsten Lage zwischen dem neuen Quartier und dem Schlossgarten wäre diese alternative Mobilität gefeiert worden, also mit allen möglichen Mobilen, die wir ja heute noch gar nicht genau kennen, aber uns schön vorstellen. Gleichzeitig war aber dort auch von eurer Seite aus eine Energietrasse geplant. Das heißt also, wir haben diesen Ort, dieser Hangkante mit der Achse, der Mobilität und der Energie verknüpft und haben dann aber auch entschieden, das ist der schönste Ort in dem ganzen Entwurf und es soll auch ein szenischer Ort für die Stuttgarter werden. Also wir haben dann auch mit Treppenanlagen, Rampenanlagen, so Landschaftstreppen ein ganzes Feuerwerk abgefeiert und wollten eigentlich das sich bewegen in der Stadt, die Energie und die szenischen Orte in der Stadt in einem großen, langen Bauwerk, topografischen Bauwerk verknüpfen. Das war bei uns eigentlich dann so die zentrale Entwurfsidee, mit der wir diese ganzen Teilquartiere, die dann entlang dieser Achse aufgefädelt waren, verbunden hätten.
Ja, das, ich erinnere mich sehr gut, dass an der Stelle auch nochmal das von der Kommentar aus planerischer Sicht. Ich glaube, das ist ganz entscheidend für uns immer, wenn wir eine gute Grundstruktur oder so ein Thema haben, dann ist es auch einfacher, die Energie dort mitzudenken, mit dem Städtebau und es geht um eben die Verknüpfung von all diesen Themen, die gerade schon angesprochen wurden. Jetzt sind wir schon mittendrin in unseren Planungsrunden. Wir haben ja schon öfter mit dem Büro zusammen bei euch mitmachen dürfen, mit viel Freude an großen Wettbewerben, sei es Bamberg, Hocheckerstraße oder auch in München, hier am Zamila-Park, so hieß es, oder?
Unter anderem, wir machen jeden
unter
Wettbewerb
anderem,
mit
genau.
euch. Anders geht's ja, gar nicht.
Aber die, das macht immer sehr viel Freude und die Diskussionen sind immer sehr vielfältig und ich glaube, wir haben noch nicht oft die gleiche geführt, sondern immer vom Ort abhängig. Ihr lest ja zuerst die Auslobung und ihr entscheidet ja auch dann, jetzt brauchen wir jemanden aus der Fachplanung oder nicht. Begriffe wie Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, zukunftsorientierte Handlungen. Was bedeutet das für euch? Was hat das für Rosenstein bedeutet? Und was vielleicht auch für die Stadt Stuttgart und die Stadtplanung an dieser Stelle?
Also in vielen Wettbewerben werden natürlich diese Begriffe wie Nachhaltigkeit ganz gerne auch so als eine Art Platzhalter verwendet. Ne? Im Rosenstein war das natürlich auch gefragt. Und bei uns ist es allerdings so, wir verwenden diese Begriffe eigentlich jetzt nicht so sehr als ein Greenwashing, sondern versuchen eigentlich die Konzeption jeweils auf die aktuellen Herausforderungen auch anzuwenden. Also früher dachte man ja in der Architektur oder im Städtebau, da geht es eigentlich in erster Linie darum, wie man Funktion und Gestaltung raumprägend als Parameter formulieren kann. Heute sind die Herausforderungen natürlich deutlich vielfältiger. Wir haben Energiewende, Klimawandel, Mobilitätswende, auch der demografische Wandel, die Bodenpreisentwicklung und natürlich alle Formen der gesellschaftlichen Entwicklungen spielen da natürlich eine Rolle, bis hin zu dem Verhältnis von Wohnen und Arbeiten, das wir jetzt auch in der Corona-Krise auch sehr deutlich haben kennenlernen können. Und das sind natürlich die Fragen, wie diese einzelnen Aspekte auch räumlich manifest werden können. Also insofern geht es da gar nicht so sehr darum, dass jetzt immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu möblieren, sage ich mal, sondern sehr viel deutlicher darum, dass man im Prinzip diese Themen, die alle natürlich sehr, sehr komplex zusammenspielen, unter diesen Aspekten zusammenzubündeln.
Ich erinnere mich auch gerne an die Bayern-Kaserne, da haben wir das auch schon mal als Energiewall ja und Schallschutzwall. Ich denke, das ist auch der richtige Ansatz an der Stelle, dass man die Dinge verknüpft und nicht aufsetzt. Genauso wie die Photovoltaik nicht ein Add-on ist, sondern ein Teil, sei es einer Pergola oder wie auch immer, dass dieser Zielkonflikt der Flächenbelegung ist ein großer Teil für mich im Städtebau. Und wenn ich darüber nachdenke, was heißt eigentlich Energieeffizienz im Städtebau, dann fehlen uns auch oft die Antworten. Und wir haben das bei der Ausstellung Haltbar in München ganz provokativ mal an die Wand geschrieben. Hat Städtebau Einfluss auf die Energieeffizienz von Gebäuden? Oder was hat Stadt mit Energie zu tun, war, glaube ich, noch der Untertitel. Gibt es aus eurer Sicht da Konflikte, gemeinsame Ziele? Sind es eigentlich gute Konzepte, die dann in vielen Dingen tragbar sind? Wie seht ihr das, den Einfluss?
Naja, was wir eigentlich immer wieder von dir, Elli, gelernt haben in den letzten Jahren der Zusammenarbeit, ist ja auch, dass urbane Dichte in gewisser Weise eine Voraussetzung für energetische Vernetzung ist. Also im Prinzip auch das, was Gunther gerade ausgeführt hat, erfolgreiche Städte sind ja auch automatisch in der Hinsicht nachhaltig, weil sie eine gewisse kritische Masse bieten, um Synergien überhaupt herzustellen und diese miteinander zu vernetzen. Und diese urbane Dichte auf der einen Seite, die hat ja immer ein bisschen das Phänomen, dass sie sehr schnell skeptisch betrachtet wird. Wird es dann nicht zu dicht? Hat man noch genug Grünausstattung in einer Stadt? Was uns Corona ja auch gelehrt hat, ist, wie wichtig Parks und Plätze und Freiräume in der Stadt geworden sind und wie wertvoll die sind. Das heißt, wir müssen die urbane Dichte in ein Gleichgewicht bringen mit Grünausstattung, Verdunstung, Kühlungseffekte durch Bäume, also mit mikroklimatischen Einflüssen. Und das ist in gewisser Weise vielleicht ein Gegensatz, aber es gilt es, das eben in ein komplementäres Paar zu verwandeln, sodass die Dinge sich gegenseitig ergänzen und befruchten können. Und bei den Maßnahmen, die aus energetischer Sicht Sinn machen, aber vielleicht ja auch negative Auswirkungen haben, da haben wir auch gerade in der Zusammenarbeit im Rosenstein gelernt, dass wir uns ja bis dato auch immer viel zu sehr auf die Besonnung von Gebäuden konzentriert haben. Wir haben einerseits diese DIN 5034, die uns immer so die Belichtung nahelegt. Andererseits geht es um passive solare Gewinne oder aktive solare Gewinne. Das heißt, wir denken eigentlich immer an die Sonne. Und interessant fand ich am Rosenstein, dass wir da eigentlich auch den Schatten kennengelernt haben durch die urbane Dichte. Wir haben uns ja dann irgendwann entschlossen, dass wir eine Art Lob des Schattens auch singen wollen und haben dann diese produktiven Sockel in der urbanen Stadt entwickelt. Das heißt also, der Schatten ist nicht nur ein Problem urbaner Dichte, er ist auch eigentlich ein hohes Gut, denn man kann ihn nutzen. Wir haben da für den Rosenstein eben gesagt, es gibt 100% urbane Produktion in diesen verschatteten Sockelgeschossen. Das heißt, es gibt Bereiche in der Stadt, die sind verschattet und es gibt Nutzungen, die diesen Schatten sehr gut brauchen können, also meinetwegen Bürogeschosse, die wir dann viel weniger kühlen müssen, weil sie sich nicht so stark aufheizen, und darüber in den besonderen Bereichen können wir dann den Wohnungsbau anordnen. Also natürlich gibt es diese Gegensatzpaare, aber unsere Aufgabe gemeinsam wäre, sie zu einem Erfolgsmodell zu kombinieren.
Ich denke auch, dass genau diese Mischungsnutzung oder die Antwort, die wir da zusammen gefunden haben, vielleicht ein Loslösen von althergebrachten Denkweisen notwendig ist und gar nicht mal dieses alles nach Süden Ausrichtung nie verschatten, was man ja viele Jahre als nachhaltigen Städtebau auch proklamiert hat, da zu einem Umdenken führt. Und ich kenne auch keinen Entwurf, der das so mal so stringent gezeigt hat, und es hat wirklich viel Freude gemacht. Dann komme ich schon zu der Frage, in Stuttgart war es gewünscht, interdisziplinär zu arbeiten und in einem interdisziplinären Team anzutreten. Ich denke, der Normalfall Städtebau mit Landschaftsarchitektur, das ist dringend notwendig. Die mehreren Disziplinen, die jetzt immer noch dazukommen, das ist natürlich auch eine Herausforderung. Und Wie seht ihr das Arbeiten im interdisziplinären Team und wie seht ihr den Mehrwert oder wo sagt ihr auch, da muss auch erstmal jemand ein Konzept entwickeln und man spricht darüber, wie ist da eure Erfahrung?
Naja, also die Interdisziplinarität, das würde ich sagen, ist eigentlich ein ganz wesentlicher Teil unseres Selbstverständnisses. Bei vielen Kollegen ist es ja so, dass dann teilweise immer der Landschaftsarchitekt erst am Schluss dazu kommt, ja, oder der Energieplaner. Wir sehen es eigentlich genau andersrum. Die Spezialisten müssen eigentlich gleich von Anfang an mit dabei sein, damit die eben auch das Konzept auch entsprechend formulieren. Also wenn es um die Realisierung natürlich geht, da brauchen wir ja immer die Spezialisten. Also warum denn nicht auch gleich im Wettbewerb mit den Spezialisten auch in die Konzeptarbeit mit einsteigen und die gleichzeitig auch eigene Themen herausarbeiten und diese auch formulieren sollen. Also wir finden, dass die Themen, die ich gerade eben auch schon mal aufgezählt habe, eigentlich viel zu vielfältig sind als und natürlich auch immer vielfältiger werden, als dass man die ausschließlich so aus einer Profession raus bearbeiten könnte. Also die Kooperation, finden wir, ist auch jedes Mal eine ganz große Bereicherung. Das macht unglaublich Spaß. Und es ist natürlich auch ein gegenseitiges Lernen und Informieren über die aktuellen Themenstellungen, die sich in diesem Team dann natürlich auch entsprechend ergeben. Also wir haben ja auch in dem Wettbewerb dann 5 goldene Regeln als ein Ziel formuliert. Mit diesen 5 goldenen Regeln, da wollte man natürlich auch sehr deutlich auf die ganz unterschiedlichen Aspekte hinweisen. Also Ina hat es eben schon mal gesagt, pro Wohneinheit wird ein Baum gepflanzt, war so die Regel Nummer 1. Also das heißt, je dichter, umso grüner. Das hat natürlich jetzt auch einerseits was mit der Landschaftsarchitektur zu tun, aber andererseits auch mit der Energie, mit der Nachhaltigkeit, CO2-Bindung, Kühlwirkung durch Verdunstung, gleichzeitig aber auch zur Freizeitgestaltung. Die zweite goldene Regel war die intermodale Mobilität, also das heißt der weitgehende Verzicht auf motorisierten Individualverkehr. Und da spielt natürlich auch der Energieverbrauch durch kurze Wege, durch Reduzierung eines Stellplatzbedarfs eine große Rolle und natürlich auch zusätzlich noch Fahrradstrecken, die damit natürlich auch die einzelnen Stadtquartiere sehr deutlich miteinander vernetzen. Die goldene Regel Nummer 3 war die CO2-Neutralität pro Kopf. Das könntest du, Elin, jetzt natürlich deutlich besser erklären, als ich das kann. Aber da hat natürlich die PV zu einer CO2-neutralen Stromerzeugung eine Rolle gespielt, genauso wie auch die Hybridbauweise zur Bilanzierung der Herstellungsenergie. Also auch ein energetischer Aspekt. Und dann gibt's noch Regel Nummer 4. Das ist der Extra Space, so haben wir das genannt. Also das heißt, es gibt einen bestimmten Anteil, ich glaube 5% waren das bei uns, die als ein zusätzlicher Raum zur Verfügung stehen für die Gemeinschaft und die soziale Teilhabe. Und das ist wiederum das, was die Ina eben schon mal kurz angedeutet hat. Dieser Extra Space findet in erster Linie in den produktiven Sockeln, in diesen Erdgeschossbereichen eine Rolle, die ja in der Regel dann auch eher stärker verschattet sein können, wenn man eigentlich auch eine höhere Dichte erreichen will. Also diese goldenen Regeln stehen natürlich alle in Verbindung mit Energie und Nachhaltigkeit und natürlich auch zur Ressourcenminimierung. Und dafür sieht man oder daran sieht man eigentlich auch ganz gut, wie diese Verknüpfung von einzelnen Spezialdisziplinen oder unterschiedlichen Professionen eine ganz starke Verknüpfung eben auch eingeht. Also für uns ist natürlich die Interdisziplinarität absolutes Muss, insbesondere schon von Beginn an in der Konzeptphase.
Man kann ja gar nichts Neues erfinden, nur mit einer Profession. Also wann immer wir einen Schritt weiterkommen wollen, brauchen wir interdisziplinäre Teams, weil keiner von uns kann es alleine. Das muss man auch mal ganz klar so sehen. Und erst wenn wir verschiedene Ideen und verschiedene Aspekte zusammenwerfen, wie das mit Elli Endres auch immer hervorragend geht, dann kommen wir manchmal abends beim Wein, manchmal bei der Besprechung, kommen wir wirklich auf neue Wege. Und das ist ganz wichtig.
Danke, Ina. Gebe ich zurück das Kompliment. Ich muss auch sagen, das Wichtigste und das, denke ich, ist auch in der Ausbildung von Architekten, Ingenieuren, Städtebauern bei aller Vielfalt, die wir gerade in der Lehre haben, wichtig, dass man ein Verständnis füreinander lehrt und das auch den Studierenden näher bringt, dass das wichtig ist in Zukunft, sich da auch drauf einzulassen und dass jede Profession an der richtigen Stelle gemeinsam sehr viel dann erreichen kann. Das ist, macht mir auch immer sehr viel Freude. Das Kompliment gebe ich zurück. Und Gunther, ich hätte es nicht besser erklären können. Das war hervorragend. Doch, doch. Jetzt komme ich zu den ihr kennt ja so auch unser Büro schon etwas länger, zu den Dingen, die uns wirklich auch umtreiben, sei es bei der Heizung, bei der Kühlung, bei der PV, beim Gasverbrauch, all diese Dinge. Und im Hochbau und im technischen Ausbau sind wir da ja schon viele Jahre unterwegs, auch zusammen im BDA, INA, Standards im Wohnungsbau. Gibt es auf eurer Ebene des Städtebaus Werkzeuge, Normen oder ist die Planung, wie wir sie heute machen, noch die richtige, um dort ans Ziel zu kommen und die Wettbewerbsverfahren, wie sie heute laufen, vielleicht auch die Vorprüfung, was geprüft wird, sind es für euch noch die richtigen Werkzeuge und Herangehensweisen oder gibt es Dinge, die gerade den Aspekt verdichteter Stadt als nachhaltigen Aspekt konterkarieren?
Also wir kennen ja viele Wettbewerbsverfahren und sitzen ja auch immer auf beiden Seiten der Theke, mal als Teilnehmer, mal als Juroren. Und man hat schon das Gefühl, dass in den Auslobungen häufig so eine Art Wunschkonzert abgefeiert wird. Das heißt, also Auslobungen sind ja oft so Textbausteine, die so zusammengecastet werden, wo jeder beiträgt, was ihm eigentlich wichtig wäre. Es ist aber nicht wirklich abgestimmt und der Haken daran ist vor allen Dingen, es gibt ja in der Umsetzung keine großartige Verbindlichkeit, dass diese guten Ideen, die in den Wettbewerbsverfahren dann entwickelt werden, tatsächlich auf die Straße kommen, wie man so schön sagt. Also wie können wir es erreichen, dass tatsächlich diese Dinge auch umgesetzt werden? Und ich glaube, da gibt es einen Aspekt, den wir in Zukunft stärker in den Vordergrund stellen müssen, dass wir wegkommen vom Wunschkonzert in der Auslobung hin zu einem ko-kreativen Prozess. Wir haben ja im Rosenstein auch mit der Nadine Kuhler von Bergmann von den Creative Climate Cities aus Berlin, zusammengearbeitet und dabei gelernt, wie wichtig es ist, dass man die Leute mitnimmt in einen ko-kreativen Prozess. Das heißt also, nicht wir Planer machen einfach nur mal mehr oder weniger verbindliche Vorschläge und man überlegt sich dann, ob man das umsetzen möchte, sondern man muss die Leute, die es umsetzen sollen, von Anfang an mit im Boot haben. Und da wärt ihr jetzt von Seiten der Energie, auch von Seiten der Bauphysik, von dem, was machbar ist und wünschenswert wäre, kommt euch auch eine ganz wichtige Rolle zu in der Vermittlung von neuen Ideen an die Akteure und Entscheidungsträger in den Städten. Wir haben gemeinsam mal ein großes städtebauliches Quartier gewonnen in München, die Hochreckerstraße. Das ist bei mir so ein bisschen, das hängt mir ehrlich gesagt noch nach. Wir hatten so wunderbare Ideen. Und haben deswegen den ersten Preis in einem Wettbewerb gewonnen für ein solarenergetisch optimiertes Stadtquartier mit 1200 Wohneinheiten. Wir haben uns damals entschieden, dass wir lauter nach Süden orientierte parallele Gebäudezeilen machen, die über so Versätze und dazwischen gesteckte Parks schon natürlich etwas vielseitiger und räumlich reichhaltiger waren. Wir wollten kein zweites Dammerstock damals bauen, aber die Idee war schon, wenn das Ziel einer Stadtgesellschaft ist, wir wollen einen solarenergetisch optimierten Städtebau, dann müssen wir die Gebäudezahlen eben ganz klassisch nach Süden ausrichten. Wir haben 2,7-fache Wandhöhe als Abstand genommen, damit nach der Belichtungs-DIN auch noch am 17. Januar eine Stunde Sonne in jedes Erdgeschoss kommt. Büro Hausladen hat ein wunderbares Energiekonzept gemacht. Wir hatten Biomasseproduktion in unseren öffentlichen Parks. Wir hatten ein BHKW, in dem wir diese Biomasse vor Ort verstromen wollten. Ihr habt ein Konzept entwickelt, wo die Straßen dazu dienten, dass Vorlauf und Rücklauf mit unterschiedlichen Heizsystemen genutzt wurden. Wir haben diese wahnsinnig besonderen Südfassaden gehabt und haben eigentlich uns erwartet, dass jetzt Bauherren kommen, die mit diesem Ganzen, was wir im Städtebau erarbeitet und angeboten haben, was die Struktur kann, was anfangen. Und müssen leider feststellen, es ist eigentlich so gut wie gar nichts von all diesen Möglichkeiten genutzt worden. Also als erstes kam die Biomasse aus den Parks raus, weil der Gartenbau das irritierend fand, dass man jetzt Bäume schneidet und verhäckselt und zum BHKW transportiert. Da gab es Bedenken. Dann gab es sehr viele Bauherren, die eben nicht diese Passivhäuser gebaut haben, die es hier gegeben, die hier möglich gewesen wären, sondern eigentlich ganz normalen Wohnungsbau. Das hatte auch sehr viel mit dem Energieversorger zu tun, der auch auf dieses Konzept nicht aufsprang und ganz klassisch seine Fernwärme angeboten hat, was es dem privaten Bauherrn dann gar nicht mehr, war für den gar nicht mehr interessant, irgendwie auf Passivhaus zu gehen, nachdem er ja die ENEF schon mit dem Fernwärmeanschluss abhaken konnte. Also es gab wenig Bereitschaft, diese Potenziale zu heben, die in dem Städtebau drin waren. Und daraus habe ich eigentlich gelernt, dass wir viel früher ansetzen müssen und dass wir die Stadtgesellschaft mitnehmen müssen von Anfang an und sie einbinden müssen in ko-kreative Prozesse, in denen wir neue Quartiere entwickeln.
Das ist ein schönes Schlusswort, Ina. Ich glaube, es ist auch nichts erledigt, um da auch anzuknüpfen an andere Debatten, die im Städtebau geführt werden zurzeit. Ich freue mich sehr oder habe mich sehr gefreut, dass ihr bereit wart, mit uns über Rosenstein zu sprechen, über eure aus meiner Sicht sehr richtigen Ansätze, interdisziplinär zu arbeiten, eure schönen Projekte auch angerissen habt, was ihr in den letzten Jahren alles gebaut habt und entwickelt habt. Das ist große Klasse und ich freue mich schon, wenn wir uns demnächst wieder live sehen können und sag nochmal Danke an der Stelle.
Vielen Dank.
Ja, wir sagen auch vielen Dank für das Interview, für die Zeit und natürlich, wir freuen uns genauso auf spannende neue Projekte und neue Aufgaben.
Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Euch viel Erfolg.